So, ich baue mich mal hier oben auf, nicht weil ich mich über euch stellen möchte, sondern einfach, damit ich euch besser sehe. Oh, dann muss der Marco auch noch umbauen. Tut mir leid. Damit ich euch besser sehe und ihr mich vielleicht auch besser seht. Und ich bewege mich auch gerne hier so ein bisschen. Deswegen, Dankeschön. Ja, wenn das heute voll mein Tag wird, dann wird das auch heute voll euer Tag. Wenn Gott mich segnet, dann denke ich, dass ihr auch durch mich gesegnet werdet. Und das ist unser Ziel heute, dass Gott uns wirklich segnet durch das, was er uns sagen möchte. Ich gehe mal zurück auf die Predigt vom Reinhard letzten Sonntag. Ich muss euch sagen, ich hatte da ein echtes Problem mit dieser Predigt. Nicht inhaltlich, könnt ihr euch beruhigen, sondern ich habe gesagt, der Reinhard kann doch nicht einfach mein Thema wegnehmen. Da habe ich mich wirklich wochenlang innerlich mit diesem Thema beschäftigt, habe erstmal ein Thema gesucht, habe schon zwei andere Themen verworfen. Ich dachte auch, Herr, ich glaube, das ist das, was du heute für diesen Sonntag haben möchtest. Und dann kommt der Reinhard mit dem gleichen Thema. Geht ja gar nicht. Aber ich denke, wenn Gott dem Reinhard und mir das Thema aufs Herz legt, dann ist es ihm auch wichtig. Und ich habe mir gedacht, dann können wir auch das Thema ruhig zweimal anpacken. Und ich habe vielleicht auch einen etwas anderen Ansatz als der Reinhard. Ich denke, ergänzt sich als und widerspricht sich nicht und überdeckt sich auch nur ganz wenig. Das Thema ist mir wirklich echt aufs Herz gelegt worden, das habe ich gemerkt. Warum? Weil Schuld, es geht um Schuld, Vergebung, Versöhnung, weil Schuld etwas ist, was in unseren Beziehungen so furchtbar negativ ist. Schuld stellt sich zwischen Menschen. Schuld vergiftet das Klima in Familien, in Gemeinden, in Freundschaften. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wirklich wichtig, darüber zu reden. Schuld ist so etwas, was uns Menschen irgendwie, das ist so was Menschliches. Das ist irgendetwas, wovon wir uns gar nicht lösen können. David sagt im Psalm 51, ich bin verstrickt in Verfehlungen und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das ist so, das merken wir immer wieder. Wir können in unserem Leben einfach nicht so leben, dass wir nicht irgendwo schuldig werden, an anderen Menschen schuldig werden. Das bedeutet immer wieder, dass wir auch mit dieser Schuld irgendwie umgehen müssen. Einmal mit der Schuld, für die wir selber verantwortlich sind, aber auch mit der Schuld, die andere an uns getan haben. Um eben in Beziehungen zu leben, die weiterhin glücklich sind, trotz unserer Menschlichkeit, trotz unserer Schuldhaftigkeit. Schuld beeinflusst unser ganzes Umfeld und unser ganzes Leben, auch in der Gemeinde. Deswegen müssen wir lernen, wie wir damit umgehen können. Ich möchte gerne einen Bibeltext als Ausgangspunkt nehmen, und zwar den Text von dem Schalksknecht oder bei mir in der Bibel, ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, heißt es das Gleichnis vom barmherzigen Schuldner. Vom hartherzigen Schuldner. Ich lese das in Matthäus 18, ab Vers 23. Jesus fuhr fort, macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jeder König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihn einen Mann, dem ein Millionenbetrag schuldete. Dann ich zahlen konnte, befahl der Herr, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat, hab doch Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mensch auf einen Kollegen, dem einen geringeren Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte, gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte, hab Geduld mit mir, ich will es ja zurückgeben. Aber der Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hatte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte, was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinen Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Da gab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis die ganze Schuld zurückgezahlt hat, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder Schwester nicht von Herzen verzeiht. Ich werde jetzt keine Versbetrachtung machen, aber ich möchte mich doch an diesem Bibeltext ein kleines bisschen entlang arbeiten. Wir sehen hier einen König, einen Verwalter und einen Kollegen. Anscheinend waren diese beiden Verwalter, Vermögensbetreuer des Königs. Die verwalteten seinen Schatz. Und einer davon hat sich voll spekuliert und dem König einen Riesenverlust eingebracht. Dann kommt die Kontrolle oder die Innenrevision und deckt das auf. Und dann steht dieser Verwalter vor dem König. Und dann wird die Sache offenbar und wird abgerechnet. Die Schuld dieses Verwalters ist unfassbar. Hier im Text in der Elberfelder steht 10.000 Talente, steht wohl auch im griechischen Grundtext. 10.000 Talente ist ein Wahnsinnsbetrag. Das sind, ein Talent hat 6.000 Dinare. Ein Dinar war ein Tageslohn. 10.000 Talente sind 60 Millionen Tageslöhne. Da rechnen wir mal ganz einfach Tageslohn mit 100 Euro, dann sind das 6 Milliarden. Und dann sagt der Schuldner, ich will dir alles zurückzahlen. Ja. Aber der König, erlässt ihm diese Schuld. Der ist gnädig. Er weiß, das kann der gar nicht zurückzahlen. Er ist gnädig, sagt, okay, ist schiefgelaufen. Reden wir nicht mehr drüber. Und dann geht dieser Mann, der so viel Vergebung erlebt hat, raus, trifft einen anderen, der ihm viel kleineren Betrag schuldet und lässt den ins Gefängnis werfen. Ja, was lernen wir daraus? Was lernen wir aus diesem Text? Der König legt dann nachher dem hartherzigen Verwalter wieder die ganze Schuld auf und der Text sagt, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jedem seinem Bruder oder seiner Schwester. Und was lernen wir daraus? Gott erwartet von uns Vergebungsbereitschaft, weil er uns so viel vergeben hat. Und ich denke, das möchte ich gerne ein bisschen, dass wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Denn das Vergeben fällt uns ja schwer, aus unterschiedlichen Gründen. Lass uns mal überlegen, was bedeutet überhaupt Schuld? Was bedeutet dieser Begriff Schuld? Kommt aus der Finanzwelt, hier wie auch aus dem Gleichnis. Es ist eine offene Verpflichtung oder eine Verbindlichkeit. Ich habe mir etwas geliehen. Natürlich muss ich das auch zurückgeben. Das wird natürlich erwartet. Das kann Geld sein, ich leihe mir Geld, ich muss es auch zurückzahlen. Kann aber auch ein Gegenstand sein. Wenn ich mir meinen Nachbar den Rasenmäher leihe, dann erwartet der natürlich auch, dass ich den irgendwann mal wieder zurückbringe. Und wenn ich mir etwas leihe, ich habe ja auch Folien. Bin schon so drin, dass ich das wieder ganz vergessen habe. Genau. Das sollte einfach verdeutlichen, dass Beziehungen Schuld zerstört. Das ist ein Bild von dem unbarmherzigen Verwalter, von seinem Handeln. Und das ist die Waage. Wenn ich mir etwas leihe von jemandem, dann ist das praktisch, als wenn eine Waage belastet wird. Ja, da ist eine Schuld, die wird auf die Waage gelegt, so, und irgendwann wird diese Schuld zurückgezahlt und dann ist die Waage wieder ausgeglichen. Der Gläubiger gibt etwas von sich weg und erwartet, dass es wieder zurückgegeben wird. Und mit der Rückzahlung oder Bezahlung ist die Schuld ausgeglichen und der Schuldner ist entschuldet. Kann aber auch um andere Dinge gehen, zum Beispiel, wir sind alle Arbeitnehmer und wir gehen arbeiten, unser Chef zahlt uns etwas davon und erwartet von uns natürlich auch eine Gegenleistung. Auch hier gibt es so etwas wie ein Schuldverhältnis. Ja, neben den materiellen Schulden wie Geld oder geliehene Gegenständen gibt es eben auch noch andere Dinge. Also zum Beispiel, ich leihe mir das Geld nicht bei der Bank, sondern bei einem Freund. Kann ja mal passieren, ne? Einmal, ich habe gerade muss gerade irgendwas bezahlen, habe gerade nicht auf der Kasse, kannst du mir eben aushelfen? Was passiert denn, wenn ich das nicht zurückzahlen kann? Ich habe keinen Vertrag gemacht, der Freund gibt mir das auf Vertrauen. Oder wenn ich mir etwas leihe, was bei meinem Freund, bei dem ich mir das leihe, einen besonderen Wert hat, vielleicht ein besonderes Erinnerungsstück, wenn ich das verliere oder es kaputt geht, Reparatur ist nicht möglich. Wir haben ja eine moralische Verpflichtung der Rückgabe, können das aber nicht. Was passiert denn dann? Ich nehme dem anderen etwas weg, ich belaste die Waage, aber ich kann sie nicht ausgleichen, die Schuld bleibt stehen. Da bleibt etwas offen, die Verpflichtung zur Rückgabe oder Zahlung wird nicht eingelöst. Oder noch schwieriger, durch meine Unachtsamkeit entsteht ein Unfall und in dem Unfall verletze ich jemanden. Arm weg, Bein weg, Auge weg. Eine bleibende Körperbeschädigung, Invalidität oder vielleicht sogar Verkehrsunfall und durch meine Unachtsamkeit stirbt ein Mensch. Ja, dann wissen wir, du bist schuld, wird dann gesagt, du bist schuld. Du bist schuldig, du hast etwas getan und wie sollen wir das wieder gut machen? Eine Beschädigung, die nicht mehr reparabel ist. Ein Unfall durch Moment nicht aufgepasst und trotzdem passiert etwas Furchtbares. Es bleibt etwas offen. Wir haben ja in diesen Dingen immer zwei Auswirkungen. Einmal, es gibt einen ganz konkreten materiellen Schaden. Da ist etwas, was fehlt. Der geliehene Gegenstand kommt nicht zurück, das Erinnerungsstück ist beschädigt oder verloren, der Mensch, dem ich geschädigt habe, Körper beschädigt habe, kann nicht mehr richtig arbeiten, das ist ja wirklich etwas Materielles. Aber dazu gehört eben auch eine ganz starke emotionale Komponente. Das heißt, ich bin enttäuscht oder verletzt, also auch innerlich verletzt. Vielleicht stößt mich das irgendwie, die Schuld des anderen, in Existenzprobleme. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Und zuletzt bleibt immer die Beschädigung einer Beziehung, die irgendwie durch diese Schuld belastet wird und so nicht wieder ausgeglichen werden kann. Andere Dinge, die auch Schuld sind, üble Nachrede, direkte Verleumdung. Wir können ja manchmal andere mit unserer Arroganz und unserer Überheblichkeit verletzen, ohne dass wir es merken. Wir beschädigen den Ruf, den Leumund eines anderen. Wisst ihr, solche Beschädigungen können meistens überhaupt gar nicht wieder rückgängig gemacht werden. Wenn ich jemanden mit Schmutz bewerfe, bleibt immer was von dem Schmutz hängen. Und wenn ich Verleumdungen in die Welt rausschicke, rausgebe, dann ist das wie ein Sack Federn, den ich ausschütte und die Federn fliegen vom Wind überall hin. Ich kann die nicht mehr einsammeln. Wenn ich etwas Böses, etwas Falsches über jemanden erzähle, dann kann ich das nicht mehr zurückholen. Ich kann zwar hingehen und allen Leuten sagen, hört mal, ich habe da was Falsches gesagt, aber ich weiß ja gar nicht, wer das alles weiß. Also üble Nachrede, Verleumdung ist etwas, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Es bleibt eine Schuld zurück, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Es gibt Situationen, da ist Schuld gar nicht so offen, sondern sie ist verdeckt. Und vielleicht weiß der Schuldner gar nicht, dass er sich schuldig gemacht hat. Dann darf ich aber zu ihm hingehen und darf das mit ihm ansprechen. Wie oft verletzen wir andere mit Taten und Worten und merken das gar nicht. Wir sind unempfindlich für unser eigenes Handeln. Und dann darf der Betroffene zu dem Verursacher hingehen und mit ihm über sein Verhalten und die entstandenen Verletzungen reden. Im Idealfall erkennt der Verursacher seinen Fehler und er bittet um Entschuldigung. Wisst ihr, solche offenen Punkte können manchmal jahrzehntelang Beziehungen vergiften. Und das ist einfach schade, wenn so etwas unausgesprochen über Jahre zwischen Menschen steht, zwischen leiblichen Geschwistern steht, zwischen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde steht, zwischen Arbeitskollegen steht. Das ist immer so ein Stich, wenn ich den anderen sehe, oh, ach, der hat mir das getan. Der andere weiß das gar nicht. Ja, es ist aber auch möglich, dass der Verursacher, der mir also mir gegenüber schuldig geworden ist, gar nicht mehr in der Lage ist, das anzuerkennen. Er ist vielleicht gar nicht mehr da, er lebt vielleicht gar nicht mehr. Dann bleibt auch eine Schuld, eine offene Schuld. Und es gibt keine Möglichkeit mehr der Entschuldung, der Entschuldigung oder auch der Vergebung. Auch dann gibt es keine Lösung, keinen Ausgleich für eine offene Schuld, für das erlittene Unrecht. Die Waage bleibt unausgeglichen. Und also müssen wir sehen, es gibt Schuld, die offen bleibt. Nicht alle Schuld kann ausgeglichen werden. Manchmal bleibt die Waage auf schuldig stehen und ein Ausgleich ist nicht möglich. Manche Konsequenzen unseres Handelns sind nicht rückgängig zu machen. Das ist manchmal so. Und dann bleibt die Waage auf schuldig stehen, oft für immer. Und das empfinden wir dann wirklich auch als Unrecht. Und diese offene, nicht ausgeglichene Schuld belastet unsere Beziehungen, macht uns unglücklich, denjenigen, an dem es passiert ist, manchmal auch denjenigen, der schuld geworden ist. Und wir werden immer wieder schuldig und das ist das Problem. Wir sind halt unperfekte Menschen. Ständiges Problem im Miteinander und in Beziehungen. Und damit auch leider ein ständiges Problem unter Kindern Gottes, unter Menschen in der Gemeinde, unter Geschwistern im Glauben. Und deswegen müssen wir uns ansehen, wie können wir mit offener, mit unvergebener Schuld umgehen. Der König im Gleichnis verlangt zuerst die Rückzahlung, den Ausgleich. Und wir sehen, das kann der Verwalter gar nicht bezahlen. Ich glaube, ich habe mal überlegt, er hätte ungefähr 200.000 Jahre arbeiten müssen mit einem Tageslohn von 100 Euro, um das zurückzuzahlen. Ja, unmöglich. Und dann schmeißt ihn, oder dann droht ihm der König an, okay, ich verkaufe dich, ich verkaufe deinen ganzen Hab und Gut, ich verkaufe deine Frau, ich verkaufe deine Kinder als Sklaven, um wenigstens einen Teil meines Geldes zurückzubekommen. Ja, das empfinden wir als hart, ist es auch. Aber es war in dieser Zeit, wo diese Geschichte erzählt wird, war es normal, es war rechtskonform, würden wir sagen. Und dann kommt der Verwalter und sagt, hab doch Geduld mit mir, ich will alles bezahlen. Und in dieser Bitte um Geduld wird eigentlich ganz klar, ja, wie lange soll denn der König warten, bis die Schuld bezahlt ist? Ob dem Verwalter das klar war, dass er das überhaupt nicht zurückzahlen konnte, weiß ich nicht. Aber er bittet erstmal um Geduld und dem König wird klar, das schafft der nie. Und er hat Mitleid mit ihm und er lässt ihm diese Schuld. Und dieser Vorgang beschreibt das Prinzip der Vergebung. Der König vergibt ungezwungen, freiwillig, ohne Druck, aus sich selbst heraus. Er lässt diese Schuld einfach los. Vergebung ist ein freiwilliges Loslassen einer offenen, nicht eingelösten Verpflichtung. Es ist so, als ob ich ein Schiff aus dem Hafen herausfährt, es verschwindet. Dieser Begriff Vergebung ist übrigens, kann man auch so übersetzen, dass etwas losgelassen wird, ein Schiff, das aus dem Hafen fährt, ein Diener, den man aussendet, das verschwindet am Horizont, ist nicht mehr sichtbar, aber ich habe es losgelassen. Es belastet mich nicht mehr. Es ist nicht mehr bei mir. Und Vergebung ist bewusste und eigene Entscheidung des Betroffenen, diese offene Schuld nicht weiter anzurechnen. Die Waage ohne Ausgleich durch den Verursacher von sich aus wieder in den Gleichstand zu bringen, ihn also frei von Schuld zu stellen. Und genau das sagen wir ja auch, wenn wir selber unsere Schuld erkennen, die wir nicht zurückzahlen können und zu einem gehen und sagen, entschuldige bitte, vergebe mir, entschulde mich, ich bin dir gegenüber schuldig geworden, ich bitte um Entschuldung, um Entschuldigung, bitte trage mir das nicht mehr nach. Und das kann vom Schuldner nicht erzwungen werden. Das kann vom Betroffenen nicht erzwungen werden. Das kann man von dem Betroffenen nur erbeten. Und es ist eine freiwillige Entscheidung des Betroffenen. Übrigens geht uns das manchmal auch so. Wenn wir um Vergebung bitten, ist uns die Größe unserer Schuld vielleicht manchmal gar nicht bewusst. Wir müssen dann feststellen, wenn uns das klar wird, dass die Schuld vielleicht doch viel größer, vielleicht sogar unbezahlbar und ein Ausgleich nicht möglich ist. Und dann müssen wir um Entschuldung bitten. Schuld ist manchmal wirklich etwas Großes. Es kann etwas Großes sein. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Vergebung kostet den König im Gleichnis 6 Milliarden Euro. Durch offene Schuld entsteht immer ein Schaden, ein materieller oder ein psychischer, wie bei den Schulden des Verwalters. Man kann es nicht wieder gut machen, was man schuldig geworden ist. Und das bedeutet, Vergebung kostet. Und das macht Vergebung oft schwer. Es ist ein großer, nicht wieder gut zu machender Schaden. Was mache ich denn, wenn ich von allen Seiten angesprochen werde auf Verleumdungen, auf falsche Beschuldigungen, die irgendwohin verbreitet werden? Ich habe demjenigen, der das getan hat, vielleicht vergeben, aber ich werde immer wieder damit in Berührung gebracht. Es kostet etwas, es ist nicht umsonst. Bei kleinen Dingen, bei abfälligen Bemerkungen ist das nicht so wichtig. Da können wir vielleicht sogar drüber hinweggehen. Aber im Großen, nicht wieder gut zu machen, Schaden. Habt ihr schon mal erlebt, dass euch jemand verleumdet hat? Dass ihr plötzlich von anderen hört, von jemandem hört, was er über uns gehört hat, über mich gehört hat und was darüber erzählt wird? Das ist total belastend. Das ist echt, das macht echt Not. Und so etwas zu vergeben, das ist, schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Das kostet. Wenn wir jemanden körperlich beschädigt haben, Todesfolge bei einem Kind oder einem unseren Partner, dadurch ist uns etwas ganz Liebes und Wichtiges verloren gegangen. Das kann man nicht ersetzen. Und wenn das vergeben wird, dann gibt derjenige, der vergibt, diese Schuld frei. Und es kostet ihn etwas. Das ist schmerzhaft, vielleicht sogar traumatisch. Der Betroffene ist ja in doppelter Weise belastet. Natürlich von dem, was er erlebt hat, zum anderen auch oft von dem brennenden Verlangen, dass der Schuldige endlich von seiner Schuld überführt und wird und seine Schuld anerkennt, dass er das Leid, was er uns angetan hat, würdigt, eventuell auch für sein Unrecht zur Rechenschaft gezogen wird. Da kommen manchmal auch richtige Rachegefühle bei uns auf. Wir könnten den anderen am liebsten würgen. Offene Schuld, nicht weiter anzurechnen, kostet Überwindung. Denn offene Schuld wird oft als Unrecht empfunden und Unrecht tut immer weh. Und deswegen kostet Vergebung. Es kostet Kraft, es kann auch Geld kosten, es kann etwas Wertvolles kosten. Und das zu vergeben, ist harte Arbeit. Und das muss man auch sagen, Vergebung kann auch lange dauern. Es kann auch lange dauern, bis ich als Betroffener die Kraft habe, das zu vergeben. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo ist euch schon mal Schuld oder Unrecht vergeben worden, das euch betroffen hat? War es schwer, zu dieser Entscheidung zu kommen? Jetzt nicht bei irgendwelchen Kleinigkeiten, vielleicht bei etwas Großem. Vielleicht habt ihr einmal vergeben müssen und erinnert euch daran, was es euch gekostet hat. Ich möchte da als Beispiel bringen eine Geschichte von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war im KZ, weil sie als Holländerin Juden versteckt hatte, ist aufgeflogen, ist verraten worden, ist ins KZ gekommen mit ihrer Schwester und hat dort unendliche Quälereien und Demütigungen erlebt. Es gab fast nichts zu essen, aber harte Arbeit. Es gab die Peitsche, es gab unendliche Demütigungen. Die Frauen mussten da teilweise nackt an ihren Wächtern vorbeiziehen. Ihre Schwester ist im KZ gestorben. Corrie ten Boom ist eine Botschafterin der Vergebung. Sie hat in Deutschland Predigtreisen gemacht und hat den Deutschen, die an ihrer Schuld teilweise auch erstickt sind, diese Botschaft der Vergebung gebracht. Das finde ich ganz stark. Und in einer dieser Predigten kommt ein Mann zu ihr und sie erkennt ihn sofort. Es ist einer der Aufseher aus dem KZ, einer der Wächter aus dem KZ. Sie sieht ihn sofort mit seiner blauen Mütze und der Peitsche am Gürtel. Sie sieht ihre Schwester, die gestorben ist. Und dieser Mann kommt und bittet um Vergebung. Könnt ihr euch vorstellen, was da innerlich für ein Kampf war? Dieser Mann ist Christ geworden. Er weiß, dass seine Schuld vergeben ist. Und er kommt zu Corrie ten Boom und bittet auch sie um Vergebung. Und da fällt ihr, sie hat wirklich so ein Aufruhr im Herzen, und ihr fällt ein, dieser Spruch aus Matthäus 6, wenn ihr den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und sie weiß, Vergebung ist eine Tat des Willens. Und sie betet, Herr, das fällt mir im Moment so schwer. Ich kann vielleicht meine Hand heben, aber das Gefühl, wirklich das Bewusstsein zur Vergebung, das musst du mir schenken. Sie kann natürlich einfach nur so die Hand heben und sagen, alles gut, lieber Bruder, alles gut. Aber es geht ihr darum, im Herzen zu vergeben. Das fällt ihr im Moment so schwer. Und sie bittet Gott, dass er ihr die Kraft dazu gibt. Ich kann meine Hand heben, aber du musst mir die Gefühle dazu schenken. Ja, Vergebung kann manchmal wirklich kosten. Und dann müssen wir uns fragen, ja, was soll uns denn überhaupt motivieren zu vergeben? War der König verpflichtet? Ups, das war etwas zu schnell. War der König verpflichtet, seinen Verwalter zu vergeben? Nein, natürlich war er nicht. Er war frei in seinen Entscheidungen. Er konnte das tun, wie er wollte. Aber in diesem Gleichnis wird eine Beziehung, eine Verbindung hergestellt. Und das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Es wird eine Beziehung hergestellt zwischen erhaltener Vergebung und Bereitschaft zur Vergebung. Hätte der Verwalter seinen Kollegen in einer anderen Situation gezwungen, ihm seine Schuld zurückzugeben, das hätte keinen gestört. Hätte man vielleicht gesagt, boah, der ist aber hartherzig. Das war er wohl auch, aber das hätte keinen gestört. Aber in dieser Konstellation gerade so eine Vergebung empfangen, so eine Riesenschuld erlassen und dann so eine Kleinigkeit so nachzuhalten, das ist falsch. Und das wird hier ganz deutlich gezeigt. Er war juristisch im Recht, ganz sicher, aber durch diese selbsterhaltende Vergebung, durch Barmherzigkeit, Vergebung in unvorstellbarer Höhe, wird von Gott ein Maßstab gesetzt, an dem wir unser Verhalten orientieren müssen. Wir sehen das ganz deutlich in den Versen 32 und 33. Wer Vergebung empfängt, muss auch selbst barmherzig und vergebungsbereit sein. Und jetzt müssen wir sagen, auch uns, Kindern Gottes, ist eine unfassbare Schuld vergeben worden, die uns für eine ganze Ewigkeit in die Hölle der Gottesferne gebracht hätte. Und Gott hat diese Schuld vergeben. Und auch Gott hat es etwas gekostet. Er gab seinen Sohn Jesus Christus für uns. Und Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen und er musste daran sterben. Kann man einen höheren Preis für Vergebung bezahlen? Und deshalb, weil uns so viel vergeben wurde, erwartet Gott auch unsere Vergebungsbereitschaft anderen gegenüber. Auch im Vaterunser wird das deutlich. Vergib uns unsere Schuld. Und direkt dahinter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gibt es ein Recht, Vergebung zu verweigern? Wir haben kein Recht. Wir haben kein Recht, wenn jemand um Vergebung bittet, es zu verweigern. Es kann sein, dass es dauert. Es kann sein, dass wir uns durchringen müssen. Es kann sein, dass wir darüber mit unserem Herrn streiten. Aber wir haben eine Verpflichtung zur Vergebung. Und eine andere Verpflichtung zur Vergebung entsteht aus dem Liebesgebot untereinander. Wie bei der Vergebung steht im Vordergrund die Liebe Gottes, die uns geschenkt wird. Und daraus erwächst die Verpflichtung zur gegenseitigen Liebe. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist keine Feststellung, das ist eine Aufforderung. Da brauche ich nicht weiter drüber einzugehen, weil da der Reinhard letzten Sonntag viel drüber gesagt hat. Aber im Vordergrund steht die Liebe Gottes, die uns geschenkt wird, und daraus entsteht die Verpflichtung zur gegenseitigen Liebe und zur Vergebung. Manchmal sind die Verletzungen durch erlittene Schuld so stark, dass die Vergebung ein längerer Prozess ist. Und da müssen wir immer wieder neu daran festhalten. Ich habe diese Schuld losgelassen, ich will es nicht mehr nachtragen, aufrechnen, ich kenne das auch von mir. Es gibt Dinge, wo Menschen mir gegenüber schuldig geworden sind und ich bin froh, dass es vergeben ist. Aber ich muss bekennen, es kommt immer wieder mal hoch, auch wenn ich denjenigen sehe. Und dann muss ich immer wieder sagen, nein, ich habe diese Schuld aufgegeben, ich halte sie nicht mehr fest und diese Schuld ist nicht mehr da, sie ist weg. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch Selbstvergebung. Wir dürfen uns auch selber vergeben, denn manchmal ist Schuld, unsere Schuld, da wo wir anderen gegenüber schuldig geworden sind, auch für uns etwas Belastendes. Manchmal ist Schuld so, dass, ja, sie ist auch oft schambehaftet. Und wir scheuen uns damit, zu kommen und es zu bekennen und sagen, hör mal, das habe ich dir getan. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Das fällt uns manchmal schwer. Das fällt uns sogar sehr oft schwer. Es gehört sogar zum Schwersten überhaupt, manchmal, zu jemandem hinzugehen und um Vergebung zu bitten, Schuld anzuerkennen. Und unbekannte Schuld kann uns selber belasten. Es kann uns sogar krank machen. David sagt in Psalm 32, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie die schlimmste Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Sich um Vergebung zu bitten, ist etwas, was uns selber auch entlastet. Und wenn wir Vergebung erhalten haben, dann dürfen wir das auch annehmen. Ich kenne Menschen, die bitten ständig um das Vergebung für das Gleiche. Es gibt Menschen, die können Schuld, die sie auf sich geladen haben, bewusst oder auch manchmal unbewusst, selber nicht loslassen. Es gibt Schuld, die drückt uns zu Boden, obwohl sie vergeben ist. Wenn Schuld bekannt wurde, wenn Schuld vergeben ist, dann dürfen wir uns selber auch sagen, und ich bin frei davon. Es muss mich nicht mehr belasten. Uns ist vergeben. Der Betroffene hat uns vergeben. Gott hat mir vergeben. Es ist nicht mehr da und ich muss es nicht mehr selber festhalten. Dann dürfen wir uns auch selber vergeben. Und übrigens, hier ist mir aufgefallen, es gibt in der Bibel ein Prinzip der gegenseitigen Schuldbekenntnis. Die katholische Kirche nennt es die Beichte. Aber ich finde, das ist eine starke Sache, wenn wir Menschen haben, zu denen wir gehen können, denen wir unsere Schuld bekennen können und die dann mit uns darüber reden, uns helfen, darüber hinwegzukommen, damit richtig umzugehen, vielleicht auch zu den Betroffenen zu gehen, um Entschuldigung zu bitten, um Vergebung zu beten. Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander eure Vergebungen, damit ihr geheilt werdet. Das ist etwas, was uns für etwas verloren gegangen ist. Vielleicht ist das auch ein Punkt, an dem wir etwas arbeiten müssen. Und wenn es uns schwerfällt zu vergeben, etwas loszulassen, wenn uns Schuld angetan wurde, wir sind die Betroffenen und wir werden um Vergebung gebeten, das fällt uns schwer. Vielleicht auch, weil die Schuld nicht ausgeglichen ist. Oder noch viel schlimmer, was machen wir, wenn der Schuldner, der uns etwas getan hat, es überhaupt nicht einsieht, Vergebung zu bitten, das alles für rechtens hält und obwohl wir darunter leiden, was uns angetan wird, sagt, nö, ich habe nichts getan. Dann dürfen wir sicher sein. Wir dürfen daran denken, dass Gott auf jeden Fall einen Ausgleich für offene Schuld schafft. Vielleicht nicht auf der Erde, vielleicht erst in der Ewigkeit. Wir können darauf vertrauen, dass Gott Recht schafft. Alle Menschen, auch Kinder Gottes, müssen einmal nach diesem irdischen Leben vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und dort wird auch jede offene Schuld geklärt und ausgeglichen. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank endet das für Menschen, die auf Jesus Christus vertrauen, die an ihn glauben, die Jesus Christus angenommen haben und wissen, dass er am Kreuz für sie gestorben ist. Gott sei Dank endet das für solche Menschen nicht mit der Verdammnis, dem zweiten oder dem ewigen Tod, sondern damit, dass diese Dinge geklärt werden. Und wir sie so sehen, wie Gott sie sieht. Da wird auch uns dann unsere offene Schuld bewusst. Und demjenigen, dem etwas angetan wird, der weiß das dann auch und sagt, diese Schuld ist jetzt geklärt. Ja, wir sehen, dass von uns Vergebungsbereitschaft erwartet wird. Wir sehen, dass wir mit Schuld zu den Betroffenen kommen müssen, um Entschuldigung bitten müssen. Und ich möchte jetzt gern zum letzten Punkt kommen, zur Königsdisziplin. Und Königsdisziplin ist die Versöhnung. Ich sehe die Versöhnung als eine ganz besondere Form oder eine Steigerung der Vergebung. Dazu gehört, dass offene Schuld vor dem Betroffenen bekannt wird und so weit wie möglich ein Ausgleich geschaffen wird für den Verlust oder für das Unrecht und Vergebung erbeten wird. Es wird um Entschuldigung gebeten. Und wenn der Betroffene spürt, dass es dem Verursacher wirklich leid tut, dass er darunter leidet und dass er von Herzen diese Vergebung sucht, dann kann das eine zerstörte Beziehung wieder heilen. Und das finde ich das Starke. Versöhnung bereitet die Basis für erneute Beziehungen. Und bei einer Versöhnung ist es nachher so, als ob vorher nichts passiert wäre. Es ist so, aber als ob es nie etwas Trennendes gegeben hätte. Es ist so, als ob es nie eine Schuld gegeben hätte. Wenn Versöhnung stattgefunden hat, dann sind durch Schuld getrennte Menschen plötzlich wieder vereint, zusammen. Die Schuld steht nicht mehr zwischen ihnen. Ich muss euch sagen, ich habe das selber einmal erlebt. Und das ist so etwas Beglückendes, etwas so Frohmachendes, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber so ist auch Gottes Vergebung uns gegenüber. Alle ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken, steht in Jesaja 43, Vers 25 und in 2. Korinther 5, Vers 19. Er hat uns die Vergebung vergeben und rechnet sie nicht an. Er rechnet sie nicht an. Es ist nichts mehr da. Das, was trennte, ist weg. Es ist fort. Es ist vergeben. Es ist nicht mehr da. Es ist losgelassen, weit weg. Es trennt uns nicht mehr. Und denken wir, es wäre Gott leicht gefallen, die ganze Sündenschuld der Menschheit einfach so zu vergeben? Denken wir, es wäre ihm, unserem Herrn, leicht gefallen, den Preis für unsere Schuld zu bezahlen mit seinem eigenen Leben? Denken wir, dass es Jesus Christus leicht gefallen ist, sein Leben zu geben für unsere Schuld? Es hat Gott mehr gekostet, als wir uns vorstellen können. Aber er hat es trotzdem getan. Und das ist die Aufforderung an uns. Es kostet uns manchmal etwas, aber wir sind aufgefordert, es zu tun. Jesus Christus hat uns mit Gott versöhnt und er hat uns einen Dienst der Versöhnung gegeben. Ein Dienst, nicht nur eine Aufforderung, es ist ein Dienst. Ohne Vergebung ist keine Versöhnung möglich, also gehört auch Vergebung dazu. Corrie ten Boom hat das gespürt, dass Vergebung wirklich etwas Wichtiges ist, dass es eine Tat des Willens ist. Und hat um die Kraft zur Versöhnung, zur Vergebung und zur Versöhnung in dieser unmöglichen Situation gebeten. Und sie hat das bekommen. Wenn euch die Geschichte von Corrie ten Boom interessiert, ich hatte eigentlich vor, ein paar Zettel mitzunehmen, wo ich das ausgedruckt habe. Ich glaube, die habe ich zu Hause liegen lassen. Immerhin habe ich meine Predigt mitgenommen. Ich lege das aber noch aus und ich kann euch das auch zuschicken. Und ihr findet das auch in Wikipedia unter Corrie ten Boom. Gibt es einen Link, auf den verwiesen wird. Diese Geschichte, wie sie da steht, wie dieser Mann zu ihr kommt und diese wirklich unglaubliche Preis, den sie da bezahlt hat zur Vergebung. Ich wünsche euch und auch mir Kraft zum Bekennen von Schuld. Kraft zur Vergebung von Schuld. Und ich wünsche euch und uns allen Freude in erlebter Versöhnung. Amen.